Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Peter Dabrock. Er ist evangelischer Theologe in Nürnberg-Erlangen, also da, wo im Juni der Kirchentag stattfindet. Er ist Professor für systematische Theologie mit Schwerpunkt Ethik und er war lange Mitglied im Deutschen Ethikrat und von 2016 bis 20 auch dessen Vorsitzender. Und er gibt zu, dass er ein bisschen ein Technik-Nerd ist. Und so ist er auch der erste Theologe, der in die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften aufgenommen und in ihren Vorstand gewählt wurde. Anders als viele warnende Stimmen sieht er in technologischen Neuheiten eben auch die Chancen. Peter Dabrock am Telefon jetzt live in Fürth. Guten Morgen, Herr Dabrock.
Guten Morgen, Herr Mein.
Herr Dabrock, was haben Sie eben neu gelernt bei dem, was Sie da gehört haben vom Chatbot über Religion und Theologie?
Ehrlich gesagt, nix. Also, ich habe ja auch Theologie studiert und
war was grundsätzlich falsch?
Nee, aber es war alles fürchterlich weich gespült. Ich hatte so Flughafen stimmenmäßig und jetzt nicht nur wegen ihrer Kollegin, sondern einfach, es war alles irgendwie so. Ich glaube, Ihr Kollege Röther hat es gesagt, es ging immer einerseits, andererseits. Also das, was wirklich menschliche Kommunikation ausmacht, dass man sich auch am anderen reibt, dass es wirklich ein überraschendes Element gibt, was Kreatives gibt. Das war alles nicht da. Also ich fand, das war ist eine Trivialmaschine, die man wirklich in schlechter Diplomatie nutzen könnte. Aber
Religionsdiplomatie.
Vielleicht auch Religionsdiplomatie. Aber man wird auch dann merken, dann kommt man nämlich auch nicht weiter, weil auch Diplomatie in ihrer weichen Sprache es doch immer schafft, pointierte Inhalte weiterzubringen. Also von daher, das mag auch daran liegen, dass wir uns noch in der Anfangsphase befinden. Also ich bin weit davon entfernt, dass, ich würde schon sagen, disruptive Potenzial, was diese Large Language Models, also diese ChatGPT und Geschwister uns anbieten, zu unterschätzen. Und ich sehe auch riesige Chancen darin. Aber man merkt gerade, wenn man in die Tiefe gehen will und wenn man sich ein bisschen auskennt in einem Bereich, dann vertrödelt man eigentlich Zeit damit.
Jetzt verteidige ich mal ausgerechnet diesen Chatbot und ich fand das schon köstlich, dass die Maschine erkennt und das so klar formulieren kann, dass sie keine religiöse Erfahrung machen kann und dass sie eben keine religiöse oder theologische Autorität hat. Haben Sie damit gerechnet?
Ja, da habe ich mit gerechnet, weil ich mich natürlich schon länger mit ChatGPT selber beschäftigt habe. Und immer, wenn Sie normative, sei es religiös-normative, sei es moralisch-normative, sei es politisch-normative, Antworten erbitten von ChatGPT, kommt das als erster Satz. Das ist sozusagen der allgemeine Disclaimer von ChatGPT. Und dann kommt immer als zweiter Satz, einige Menschen sagen dies, andere Menschen sagen jenes. Also das ist sozusagen der Standard darin. Und dann arbeitet ja ChatGPT als eine, wenn man so will, unkreative Wahrscheinlichkeitsmaschinerie, die immer aus dieser Unmenge von Texten und Material, demnächst kommen ja auch Bilder und Filmchen und Videos dazu, den Anschluss, also jetzt bei Texten immer noch das nächste Wort. Und dadurch kommen dann diese Sätze zustande, die auf den ersten Blick für Nichtkennerinnen und Nichtkenner in der Materie erstmal einen unglaublich klugen Eindruck machen und die aber völlig sozusagen intentionssinnfrei formuliert sind. Und bisweilen in vielen Beispielen, und je besser der Algorithmus wird, je besser die Textbasis, klappt das umso besser. Aber es kann fulminante Abstürze geben, die also wirklich, wirklich, wie es Harry Frankfurt mal genannt hat, Bullshit sind. Und das muss man einfach selber aus seiner eigenen Kompetenz wieder versuchen zu eruieren. Und das ist sozusagen auch das Gefährliche. In Religionssachen gefährliche, aber auch in politischen, in moralischen Dingen gefährliche.
Disruptiver Bullshit. Peter Dabrock, Ethikprofessor im Deutschlandfunk. Herr Dabrock, gehen wir mal weg von jenem Gespräch mit dem Chatbot, das der Kollege geführt hat. Schauen wir in die Zukunft und mal auch so in die Praxis. Also wann und wo müssen jene, die Gottesdienste besuchen, damit rechnen, dass sie eine Predigt hören, die von der Maschine geschrieben wurde?
Na, wenn der langweilige Dorfpfarrer plötzlich vermeintlich richtig originelle Ideen hat und Literatur zitieren kann, von dem man nicht ansatzweise geahnt hat, dass er das jemals zur Kenntnis genommen hat, dann legt sich der Verdacht nahe. Das konnte die Person übrigens natürlich auch vorher schon alles über Google, aber die Pointe bei ChatGPT ist die, dass es viel schneller geht jetzt. Und man kriegt es umso besser hin und da merkt man dann schon wieder, dass es eben doch eine gewisse Kompetenz voraussetzt, um gut mit ChatGPT umzugehen, wenn man die Befehle pointiert formuliert. Wenn man sehr allgemeine Befehle formuliert, bekommt man wirklich so etwas völlig Langweiliges, was meines Erachtens auch in vielen der Antworten in dem Interview am Anfang war. Aber wenn Sie die Befehle, diese sogenannten Prompts, dann noch präzisieren, wenn Sie das Gespräch mit diesem ChatGPT suchen, übrigens auch so ein Anthropomorphismus, ja, ich mache ein Gespräch mit einer Maschine, dann werden die Auskünfte immer besser und ja, dann wird man damit rechnen können, dass das der Fall ist. Aber ich würde sagen, man kann diese Geräte nutzen, darf sie auch für die Predigtvorbereitung benutzen, aber man muss es integrieren in seinen eigenen theologischen Horizont und auch in seinen religiösen, in seinen spirituellen Horizont. Und wenn das passiert, mein Gott, Hilfsmittel sind doch immer erlaubt.
So, ich freue mich schon auf die Hörerpost von den Dorfpfarrern.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht, als ich es gesagt habe. Ich entschuldige mich bei allen Dorfpfarrerinnen und Dorfpfarrern. Ich weiß, dass es sehr, sehr gute Dorfpfarrerinnen und Dorfpfarrer gibt. Also Entschuldigung dafür.
Herr Daburg, jetzt mal losgelöst von der praktischen Anwendung künstlicher Intelligenz, um schneller die Predigt schreiben zu können. Wenn der Chatbot diese Tendenz hat, alles auszugleichen und wir haben das ja eben schon ein bisschen angedeutet. Religionsdebatten werden ja gerne mal sehr erhitzt geführt. Ich meine, vielleicht birgt das auch die Chance, dass diese Religionsdebatten langfristig runtergekocht werden und sich beruhigen.
Ja, wenn ich jetzt, nachdem ich mir jetzt schon von den Dorfpfarrerinnen und Dorfpfarrern vielleicht Rüffel einhole, will ich mir gleich die nächsten Rüffel einholen und zeige vielleicht damit, dass ich nicht ChatGPT bin. Wenn ich Ihrer Spur folge, würde man sagen, da muss ChatGPT ja irgendwann beim Projekt Weltethos landen. Sie erinnern sich von Hans Küng, das Projekt
30
Weltethos.
Jahre alt.
Ja, was darauf hinauslief, dass es sozusagen einen moralischen Kernbestand aller Religionen gibt und dass sich die Religionen zusammentun können und dadurch auch den Frieden in der Welt fördern können. So richtig, so doch auch fleischlos war das Ganze oder wurde von vielen Menschen in den Religionen so wahrgenommen. Warum? Weil das, was Religion ausmacht, eben die Unterbrechung auch gegen auch das Provozierende, das Aneckende, das Störrische, das Unverfügbare. All das geht eben in einem Projekt Weltethos nicht aus. Leider auch mit auch Tendenzen, das muss man sagen, zur Gewalt. Das muss man leider auch festhalten. Aber genau, es gibt immer dieses Überschießende in der Religion. Und deswegen glaube ich, wird ein ChatGPT nicht zum Religions- und zum Weltfrieden beitragen. Ich würde eher fast sagen, die Gefahr von ChatGPT besteht in dieser Normalisierungsmimikrie, dass also das, was normal ist, irgendwie die Richtung angibt, dass dadurch das Außergewöhnliche, was das Leben, was die Religion ausmacht, irgendwie nochmal in Beweislast kommt, unterdrückt wird und auf die Art und Weise es vielleicht doch indirekt dann nochmal zu Partizipationsvergessenheit, auch zu Trägheit, zu Müdigkeit beiträgt. Und das sind genau Dinge, die wir eigentlich in der Religion, wenn sie denn auch ambivalenzfähig ist, nicht gebrauchen können.
Sie haben Gefahren angesprochen. Jetzt an Sie als technikaffinen Theologen die grundsätzliche Frage: Gilt es jetzt in dieser Phase einer sehr dynamischen Entwicklung von künstlicher Intelligenz, ethische Flöcke einzurammen?
Ja, das wäre eigentlich dringend geboten und wie vielleicht Sie und viele Ihrer Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben, gab es ja vor 2-3 Wochen einen großen Aufruf hochrangiger KI-Experten bis hin zu Elon Musk, die gefordert haben, dass man die Arbeit an diesen Modellen für 6 Monate einstellen solle. Ich halte von so einer Forderung gar nichts. Ich halte aber sehr viel davon, dass sich sozusagen gerade die Verantwortlichen in Gesellschaft, in Politik, diese ungeheuren, also wirklich im Potenzial jedenfalls disruptiven Technologie bewusst werden. Kürzlich auch mit jemandem gesprochen, der in der Tech-Szene, glaube ich, eine sehr wichtige Position hat. Und diese Person sagte, eigentlich müssten sich jetzt Biden, von der Leyen und Moody zusammentun und miteinander überlegen, wie diese Entwicklung auch regulatorisch begleitet werden könnte. Das ist, glaube ich, weit entfernt und ist Utopie. Deswegen müssen wir einfach versuchen, in der Gesellschaft diese Fragestellung hochzuhalten. Und die größten Herausforderungen sehe ich tatsächlich auch im Bildungsbereich, sehe ich im Bereich von Ungleichheit, weil es durch diese Maschine tatsächlich so sein könnte, dass demnächst sozusagen unmittelbare, gesellschaftprägende, originäre Kommunikation unter Menschen vor allen Dingen zugänglich wird für diejenigen, die sich das leisten können. Und die anderen werden vom Brosamen von ChatGPT in Medien, die eben nicht mehr, wie wir es jetzt machen, primär von Menschen bedient werden, abgespeist. Und das wäre gerade auch für Demokratie, fürs Gemeinwohl eine schreckliche Entwicklung. Und ich glaube, da kann tatsächlich auch Religion beitragen und sagen, Leute, seht das Geheimnis, seht die Individualität, achtet auf die Kreativität und die Verletzlichkeit von Menschen. Das sind typische religiöse, auch christliche Elemente, die man in diese Debatte mit einbringen kann.
Also Sie sehen die Gefahr, dass kluge Deutschlandfunkhörerinnen und Hörer demnächst weiterhin Bücher aus Papier lesen, die ganz großen Themen bearbeiten und andere sich irgendwie noch mehr mit Häppchen abfüttern lassen.
Naja, gucken Sie mal, was beispielsweise in der Lokalpresse passiert. Also der ganze Print-Lokalbereich steht massiv unter Druck. Und wenn diese Entwicklung sich weiter so fortsetzt, dann werden wir demnächst von Sportberichterstattung nur ChatGPT 0815 Zusammenfassungen haben. Da werden die einen sagen, naja, das ist doch egal. Aber im Lokalen, gerade im Lokalen, spielt sich das Leben der Menschen ab. Auch übrigens die Religion. Die Religion wird zu allergrößten Teilen, lassen wir ein paar Sinnfluencer sozusagen auch ihre Dinge machen, aber im Wesentlichen doch face-to-face im Lokalen ab. Sozusagen das Universale wird im Lokalen gelebt, weil der Trost in der Regel auch face-to-face, von Mensch zu Mensch, durch Umarmungen stattfinden muss. Also das, was die Leiblichkeit ausmacht, was die Besonderheit des Menschen in seiner Verletzlichkeit wie in seiner Größe ausmacht, das ist doch durch so durch solche Trivialmaschinen wie ChatGPT, wie sehr sie auch Wahrheit inszenieren, nicht zu erfassen. Und vielleicht ist das genau auch eine Chance von Religion, dass sie sich gegen diese Inflationierung von Text, von Wahrheitsmimikrie stellen können, weil sie den Menschen als Menschen sehen. Also Religionspraxis wird nochmal wieder wichtiger gegenüber dieser Überflut an Textgenerierung durch ChatGPT.
Wir haben die Felder Religion, Journalismus angerissen. Was ist mit Ihrer Wissenschaft? Für die Theologie könnte es eng werden, auch aus anderen Gründen. Aber braucht es angesichts der künstlichen Intelligenz noch eine Theologin, einen Theologen auf einem Lehrstuhl oder in Seminaren oder in Vorlesungen?
Ich würde es mal so ausdrücken, wir geraten an der Universität insgesamt, insbesondere in den geisteswissenschaftlichen Fächern, massiv unter Druck, weil die elementar wichtige, seit Jahrhunderten einübbare Kulturtechnik des schnöde, langweilige Essays-Schreibens total unter Druck gerät. Das wird man eigentlich nicht mehr von zu Hause aus machen können. Man wird das nur noch, wenn in Präsenzprüfungen machen können. Vielleicht werden deswegen Klausuren wichtiger. Aber das war eigentlich ein wichtiger Beitrag, nicht weil dadurch exorbitante Ergebnisse rausgekommen wären, sondern weil man eben tatsächlich lernt, zu argumentieren, kohärent zu schreiben, nach Gründen zu suchen. All das wird schwieriger werden und ich glaube aber, wir werden es auch wie immer schaffen, mit dieser Entwicklung umzugehen, aber wir sollten deswegen auch schauen, dass wir das Kind mit dem Bade nicht ausschütten, dass wir also die Gewinne der Gutenberg-Galaxis auch für die nächsten Generationen in die nächste Phase von ChatGPT hineinholen und dass wir wahrhaftig bleiben in unserer Religion und das heißt authentisch und wahrheitssuchend.
Peter Dabrock, evangelischer Theologe in Nürnberg-Erlangen. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.